Also Trump macht ja lauter komische Sachen und kommt dann anschließend dem anderen und sagt, das ist ja alles nur, um die Leute zu verwirren. Sorry, ich kaufe ihm das nicht mehr ab. Das scheint eben darauf hinzudeuten, dass denen wirklich das Wasser bis zum Hals steht. Ja, also ist klar, wenn Amerika wirklich zahlungsunfähig wäre und das auch von der Welt so angesehen würde, ja, das glaube ich wäre schon eine ganz große Katastrophe. Wir müssen natürlich auf das Reale gucken. Und real kann auch eine Notenbankpleite gehen. Und das Fatale ist, dass ganz viele Menschen heutzutage unser Fiat-Geld mit dem Fürstengeld verwechseln. Ich muss da wirklich jeden einfach nur einladen, sich das mal durchzulesen, sich zu überlegen, wie genial dieses Fiat-Geld eigentlich konstruiert ist.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist kein geringerer als Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker. Er hat selber einen genialen YouTube-Kanal und er hat ein neues spannendes Buch geschrieben. Da bin ich sehr gespannt. Das heißt Fürstengeld, Fiatgeld, Bitcoin, wie Geld entsteht, einen Wert bekommt und wieder untergeht. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Rieck.
Ja, hallo. Ja, ich freue mich immer, wenn Sie mich als bekanntesten Spieltheoretiker vorstellen. Das hätte ich mir als Student nie vorstellen können.
Das ist nicht verkehrt, oder? Also ich kenne zumindest keinen, der bekannter ist. Also ich glaube, das können wir auf jeden Fall so stehen
tatsächlich
lassen.
Tatsächlich, ja. Aber als Student hätte ich mir die Finger danach geleckt, ja, wenn ich mir das vorgestellt hätte, was einer sagt.
Mehr als verdient auf jeden Fall, würde ich mal sagen, Leute. Und wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt, dann gerne Kanal abonnieren. Und wenn ihr es feiert, dass Herr Rieck zurück ist, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Herr Rieck, jetzt bin ich vor kurzem ein bisschen erschrocken. Da habe ich ein Video von Ihnen angeschaut, was ich natürlich regelmäßig tue, kann ich euch auch nur empfehlen. Und da haben Sie die These aufgestellt, dass die USA eigentlich schon pleite wären. Das müssen Sie uns erklären.
Na, das war nicht so sehr eine These, die ich da aufgestellt habe, sondern da habe ich eigentlich nur so ein paar Sätze interpretiert von sozusagen Strategen von Trump. Ja, also diese komische Zollpolitik und was er da macht, das ist ja nicht so wirr, wie das viele gedacht haben, sondern das basiert ja letztlich auf ein paar Überlegungen. Und eine der Überlegungen, naja, die geht eben relativ genau aus einem Papier hervor. Ja, das habe ich damals auch genau, so habe ich das halt damals ein bisschen vorgestellt. Und in diesem Papier gibt es eine Stelle, da wird gesagt, dass die beispielsweise eine Gebühr darauf erheben wollen, dass man amerikanische Staatsanleihen hält. Oder dass sie, waren so andere Verklausulierungen, die faktisch darauf hinauslaufen, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen wollen. Ja? Ah ja, genau, dass sie es zeitlich strecken wollen. Ja? Dass man also plötzlich und man eine längere Duration bekommt, als vorher hatte. Ja? So, und wenn man sich das mal überlegt, was das eigentlich heißt, dann ist das genau die Beschreibung von einem Default, wie das im Englischen heißt, also einem Zahlungsausfall. Ja, wenn es nicht in der angekündigten Höhe kommt oder später kommt als erwartet, dann genau ist das ein Zahlungsausfall. Und das ist das, was er da beschrieben hat, aber halt verklausuliert. Und sowas macht man ja nicht einfach so. Also dafür gibt es einen Grund, dass man das macht. Und das scheint eben darauf hinzudeuten, dass denen wirklich das Wasser bis zum Hals steht. Es gibt übrigens auch noch einen anderen Indikator. Wenn Sie sich mal die Schulden auf amerikanische Staatsanleihen ansehen, werden Sie feststellen, die sind erstaunlich hoch. Also für ein so großes und sicheres Land sollte man sich wundern, warum sollten die eigentlich Zinsen in der gleichen Region zahlen wie Griechenland. Und das liegt eben daran, dass die Märkte eben schnell dabei sind, solche Dinge zu verstehen und richtig einzuordnen. Und dann verlangen die dort offenbar bereits jetzt einen entsprechenden Risikoaufschlag. Das ist weniger wirklich eine These von mir, sondern ich habe einfach nur das wiedergegeben, was dort stand und habe das eingeordnet. Ja. Ich habe gesagt, was das eben bedeutet, wenn man plötzlich solche Umschuldungsgeschichten macht.
Jetzt spieltheoretisch oder strategisch, wie auch immer betrachtet, glauben Sie, dass das jetzt auch schon wieder Strategie ist, dass man sich vielleicht selber so ein bisschen ja in eine Rolle begibt oder die Märkte da vielleicht so ein bisschen lenkt, um dann wieder irgendwas herausverhandeln zu können? Sie haben es ja gerade schon gesagt, das hat ja Schlagzeilen gemacht. Hier der berühmte Mar-a-Lago-Accord, der wird ja rauf und runter diskutiert die letzten Wochen. Also ist das auch schon wieder vielleicht Strategie, um dann irgendwie andere Länder vielleicht ein bisschen unter Druck zu setzen, nach dem Motto, ja, wir wollen oder können jetzt keine Zinsen mehr zahlen oder wir verschieben dann hier mal was? Oder glauben Sie wirklich, dass das schon ein bisschen Panik ist? Also Sie haben es gerade gesagt, denen steht das Wasser bis zum Hals. Wie schätzen Sie das ein? Also was steckt da wirklich dahinter?
Also Trump macht ja lauter komische Sachen und kommt dann anschließend dem anderen und sagt, das ist ja alles nur, um die Leute zu verwirren. Sorry, ich kaufe ihm das nicht mehr ab. Also er stellt sich gerne da als so ein großer Dealmaker, der immer auf diese Art und Weise irgendwie ganz tolle Deals rausholt. Ich habe bisher noch nicht gesehen, dass er diese Deals wirklich rausgeholt hat, sondern ich habe nur gesehen, dass er merkwürdige Entscheidungen trifft. Und selbst nachträglich, wenn man sich das anguckt, musste er häufig zurückrudern oder man muss rückwirkend auch sagen, das war einfach keine besonders kluge Entscheidung. Mit solchen Sachen zu spielen, Also damit mit der Vertrauenswürdigkeit der amerikanischen Kreditwürdigkeit zu spielen, ist einfach lächerlich. Also sorry, da gibt es keine strategische Überlegung, die dazu führen kann, dass so etwas am Ende irgendwie sinnvoll sein könnte. Nein, es ist leider tatsächlich so, dass diese Trump-Administration merkwürdige Sachen macht und sich dann rauswindet aus der Situation, indem man sagt, Edge-Badge, das ist ja alles nur so der Nixon-Stil, ja, dass wir so ein bisschen Randomisierung drüber legen, damit keiner versteht, was wir machen. Ja. Das ist diese Crazy-Man-Strategie, die da beschrieben wurde. Ja. Ich kaufe Ihnen das nicht ab. Ich weiß nicht, ob Sie den Fall von einem dieser Virenhersteller, wie war das, McAfee, dass Sie den kennen, der ist ja irgendwie abgezischt, ja, hat sich vor den Behörden verstecken wollen und hat dann so ein Bild hochgeladen, dass er am Strand sitzt und irgendwie so eine Pina Colada trinkt oder sowas. Ja. Und das war natürlich, wollte natürlich nicht entdeckt werden damit, ja. Aber was er vergessen hatte, war, dass da die Geodaten mit drauf sind von diesem Bild. Das heißt, die wussten also auf einmal nicht genau, wo er sich aufhält. Und dann hat er anschließend schnell seiner großen Panik gesagt, ja, das hat er natürlich berücksichtigt und das war ja nur, um die Leute zu verwirren. Natürlich war es das nicht, sondern es waren die echten Geodaten und der wurde dann auch erwischt. Und so kommt mir das auch mit Trump vor, dass der rückblickend dann schnell versucht, die Sachen noch in Ordnung zu bringen. Ich spreche auch noch andere Sachen übrigens dafür. Wenn man sich teilweise in Amerika anguckt, wie seine Wähler die Sachlage eingeschätzt haben, dann haben die teilweise überhaupt nicht verstanden, was es mit diesen Zöllen auf sich hat. Also ich habe das ja erst gar nicht glauben können, aber die haben wirklich geglaubt, das zahlen ja nur die Chinesen und bei den Amerikanern ändert sich gar nichts. Ja, das ist alles nur, dass die anderen Bösen irgendwas zahlen müssen, dann haben sie sozusagen mehr Einnahmen durch die Zölle, aber bei ihnen wird nichts teurer. Und das ist vollkommen absurd. Das haben die aber wirklich...
So ein bisschen wie beim Brexit damals, oder? Als alle dann erst danach gegoogelt haben, was das eigentlich genau bedeutet. Da war ja dann das Suchvolumen nach der Entscheidung sehr, sehr hoch, als man dann gemerkt hat, okay, ich habe zwar dafür gestimmt, aber eigentlich weiß ich gar nicht genau, was das für Konsequenzen hat.
Ja, das ist ein bisschen ähnlich vielleicht, oder?
Ein bisschen ähnlich, ja. Wobei beim Brexit, glaube ich, da war noch ein anderer Effekt dahinter. Ich glaube, wenn die wirklich gewusst hätten, dass das eine Chance hat, durchzukommen, dann hätten die auch anders abgestimmt. Da waren viele so Denkzettelstimmer dabei und dann waren sie auch überrascht, dass sie damit durchgekommen sind. Also das ist zumindest meine Interpretation davon. Ja. Aber wie gesagt, in Amerika, ich habe da teilweise solche Interviews gesehen, bei denen ich wirklich gedacht habe, ich muss nochmal zurückspulen. Das hat der eben gar nicht gesagt. Aber doch, das haben die gesagt und die hatten wirklich oft das Gefühl, dass die Steuern einfach nur nach außen wirken und nach innen überhaupt gar nicht. Und daher sind, glaube ich, zum großen Teil diese Fehler entstanden.
Jetzt kann ich mich noch gut daran erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, als wir, ich glaube, das war vielleicht sogar eines der ersten Interviews, was wir geführt haben, da haben Sie das damals beschrieben, was ja viele jetzt immer noch glauben, so, das ist quasi Strategie. Trump will, wie Sie es gerade beschrieben haben, der will quasi unberechenbar sein und es ist alles ein großer Plan, dass quasi auch eine Strategie ist, dass andere einen für verrückt halten, dass das ja auch eine Strategie sein kann. Das wirkt jetzt aber nicht mehr so, oder? Also das wirkt jetzt, was Sie jetzt erzählt haben, eher so, als wäre es mittlerweile ein bisschen planlos oder es gäbe halt ein größeres Problem. Also das ist jetzt nicht mehr diese Strategie, ich will verrückt wirken, um unberechenbar zu sein.
Also es sieht für mich überhaupt nicht danach aus. Sie müssen sich vorstellen, das ist ja technisch gesprochen eine gemischte Strategie. Ja, also wir nennen das immer gern verrückt, aber verrückt ist ja einfach nur eine andere Formulierung für, es sind Zufallsentscheidungen, die da getroffen werden. Ja, dadurch wird es ja maximal unberechenbar. Und da gibt es ja genaue Bedingungen, unter denen solche Zufallsentscheidungen tatsächlich strategisch vernünftig sind. Und dann ist es ja auch nicht jede Zufallsentscheidung. Das ist ja nicht so, dass man einfach wie ein wilder, beliebigen Zufall verwenden kann, sondern die Wahl des genau richtigen Zufallsmechanismus ist ja dann eine strategische Entscheidung. Und ich sehe nicht, dass jetzt bei der Trump-Administration, die sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, mit welcher Wahrscheinlichkeit sollten sie denn jetzt zu welcher Strategie kommen und wie geben sie das aus der Hand und lauter solche Sachen. Ja, das wäre eine relativ komplexe Überlegung, die dahinter steht. Und ich kann überhaupt nicht sehen, dass das zu der entsprechenden Spielsituation passt. Also ich glaube nicht daran, dass das eine gemischte Strategie ist.
Macht jetzt nicht unbedingt Mut, oder? Sie haben es gerade gesagt, mit wenn das wichtigste Land der Welt, also finanzmarkttechnisch, denke ich, können wir uns darauf einigen, quasi damit spielen würde, mit der Zahlungsfähigkeit, wäre es lächerlich, haben Sie, glaube ich, gesagt. Das ist jetzt nicht so richtig ermutigend, oder? Also wenn man da drauf blickt.
Also das wäre, wäre natürlich eine große Katastrophe. Ja, also ist klar, wenn Amerika wirklich zahlungsunfähig wäre und das auch von der Welt so angesehen würde, ja, das glaube ich wäre schon eine ganz große Katastrophe. Ich meine, man darf eine Sache nicht vergessen. Auch wenn die dort manchmal ziemlich komische Sachen machen, sie hören ja auf Feedback.
Also das heißt, das marktliche Feedback, was es da gegeben hat, dass also plötzlich die Aktienkurse abgesackt sind und solche Dinge, das nehmen die als einen Indikator dafür, dass sie sagen, oh, dann ist das wohl nicht das, was da gewollt worden ist, und rudern auch wieder zurück. Das mag mit ein bisschen Gesichtsverlust verbunden sein, aber wenigstens machen sie nicht diesen blöden Fehler, dass sie sagen, in for a penny, in for a pound, glaube ich, so heißt das im Englischen, da wäre es wahrscheinlich in for a cent, in for a dollar, dass sie sagen, man wirft schlechtes Geld dem Guten hinterher. Ja, das heißt, also die revidieren ihre Entscheidungen auch wieder, sehr schnell auch, wenn sie merken, sie kriegen ein Feedback, was ihnen sagt, das war nichts. Also das muss man ja auch zugutehalten. Ja. Insofern, ich bin da jetzt nicht irgendwie besonders pessimistisch oder sowas, was das angeht. Ja. Aber wenn man so drastische Maßnahmen plötzlich ausprobiert, ohne so ein richtiges Verständnis dafür zu haben, wofür man das macht und welche Konsequenzen dranhängen, das finde ich nicht so eine ganz geniale Idee bei einer Großmacht. Ja, also wenn das jetzt irgendein winziges Land mal macht, in die Bauern mal Murks, kann schon sein. Ja. Aber bei den sozusagen immer noch stärksten Land der Welt, wenn die plötzlich sowas machen, aber sagen auch April, April haben wir mal was ausprobiert, das ist keine so gute Idee.
Jetzt kommen wir zum großen Ganzen langsam. Sie haben sich ja da jetzt intensiv damit beschäftigt für Ihr Buch. Eine Frage, die liest man mittlerweile natürlich auch oft in den Kommentaren, wenn es zur möglichen Staatspleite kommt, kann ein Land überhaupt pleite gehen in der eigenen Währung? Das ist ja immer die Frage. Jetzt lassen wir mal Verwerfungen wie Inflation und Co. natürlich oder Folgeerscheinungen außen vor, aber könnten die USA jetzt einfach pleite gehen oder kommt dann die Notenbank und werden neue Dollars gedruckt?
Naja, also es wird hier häufig so getan, als wäre Zentralbank und Regierung die gleiche Entität. Und das könnte die Regierung einfach bei der Zentralbank anrufen und sagen, druckt mal halt ein bisschen. So ist das ja nicht. Ja, also es ist weder in Amerika so, noch hier ist es hier so, sondern es muss da eben schon bestimmte Umwege geben, wie das gemacht wird. Es gibt einen Grund dafür, weshalb man diese Geschichte erzählt. Es gibt nämlich Leute, die wollen gern, dass das so gemacht werden kann. Ja, die erzählen diese Geschichte so, als wäre das schon so. Aber eigentlich, was die erreichen wollen, ist, dass es entsprechend geändert wird und man es so machen kann. Deshalb erzählen sie mir die Geschichte, da passiert ja gar nichts Böses. Also sagen wir mal kurz für einen Augenblick, es wäre tatsächlich schon so und man könnte jetzt einfach beliebig dieses Geld raushauen. Dann ist es tatsächlich so, dass man nominal natürlich nicht pleite gehen kann. Also derjenige, der das Geld emittieren kann, kann ja beliebig viel davon emittieren. Also kann er nominal nicht pleite gehen. Das Wort nominal ist hier das Entscheidende. Und wenn Sie den Leuten, die das propagieren, zuhören, dann werden Sie feststellen, dass die auch immer dieses Wort nominal in den Satz mit einbauen. Also zumindest dann, wenn Sie es verstanden haben. Ja? Steht da immer mit drin, kann nominal nicht pleite gehen. Das sagt natürlich gar nichts aus. Ja? Das sagt überhaupt gar nichts. Denn es stimmt, Sie können immer nominal so viel Geld imitieren, wie Sie gerade brauchen. Nur kriegen Sie dafür eventuell einfach nichts mehr. Also wir hatten das in Deutschland ja auch. Ja? Da kann man nominal beliebig große Zahlen auf die Scheine draufschreiben. Und ja, nominal gibt es da keine Begrenzung. Nun kriegen sie halt am Ende nichts mehr dafür. Und das ist immer diese kleine Macke, die da mit drin ist. Wir müssen natürlich auf das Reale gucken. Und real kann auch eine Notenbank pleite gehen. Ja, das heißt, die geben am Ende lauter Noten aus, aber jeder sagt, mit dem Zeug können wir nichts anfangen und möglichst schnell weg damit. Ja, dann sind die nicht formal in der Insolvenz. Ja. Eine Notenbank kann tatsächlich technisch gesehen negatives Eigenkapital haben. Ja, jede andere Institution wäre ja schon längst pleite, aber eine Zentralbank kann das machen. Nur kriegt man dann eben nichts mehr für dieses Geld, weil jeder sofort sieht und sagt, dem stehen ja keine Gegenwerte mehr gegenüber. Deshalb akzeptieren wir das nicht mehr.
Aber Sie haben es gerade beschrieben, natürlich ist Regierung und Notenbank nicht eins, aber jetzt wissen wir auch, ob das Euro-Krise war oder alles, was wir erlebt haben. Im Zweifel ruft dann Frau Merkel oder ein anderer Politiker vielleicht bei Draghi an oder jetzt bei Jerome Powell und sagt, wir haben da ein Problem. Und dann ist natürlich immer die Frage, ob der Notenbanker dann sagt, nö, lassen wir die Finanzkrise mal zu, sondern dann wird sich halt wieder irgendwas überlegt, wie über Umwege dann eben irgendwas aufgekauft wird. Also im Zweifel ist es ja schon, hängt es wahrscheinlich schon mehr zusammen, als es vielleicht auch sinnvoll wäre, oder? Auch wenn es natürlich nicht eines ist, das ist natürlich klar, aber welcher Notenbanker sagt dann, lassen wir einfach mal laufen?
Naja, also erstens in der Vergangenheit hat es das ja gegeben. Ja, da hat es das ja gegeben, dass die Notenbank in den USA einfach gesagt hat, also passt mal auf, ihr habt ein Problem in der Politik und uns ist das wurscht. Wenn die Zinsen auf 20% hoch, dann gehen die auf 20% hoch. Dann haben die hochgehen lassen auf, ich weiß nicht, wie viel das war, 12-14%, glaube ich, oder so etwas. Das hat natürlich alles abgewürgt, aber die haben sich zurückgelehnt, haben eine dicke Zigarre geraucht und haben gesagt, pass mal auf, unser Job ist, da auf die Qualität des Geldes zu achten. Und euer Job ist, eine gescheite Politik zu machen. Und natürlich kann es das geben. Also wenn die Notenbank einen entsprechenden Gegenspieler darstellt, die einfach die Interessenslage auch verkörpert, wenn die sagen, wir sind die Gralshüter des Geldes Und da geht ihr Politik mal nicht dran an das Zeug. Natürlich können die sich dagegen durchsetzen, natürlich können die das auch durchziehen und dann wird die Politik früher oder später in die Knie gehen. Das wird sie machen müssen, weil sie einfach sonst nichts mehr tun können. Sonst gibt es eben eine Staatspleite. Ne? Das muss man eben auch mit einbeziehen, dass die Möglichkeit dazu besteht. Aber natürlich, diesen Machtkampf gewinnt die Notenbank. Vorausgesetzt, sie führt ihn und ist auch so aufgestellt, dass sie ihn führen kann und will. Und das ist eine der Konstruktionsfehler im Euro, dass es dort ja nicht einfach eine kleine Gruppe von starken Supermännern gibt, die das durchsetzen wollen, eine kleine Gruppe, sondern da schickt ja jedes Land irgendwie einen mit hin und da wird irgendwie drüber debattiert und dann, indem jedes Land schickt, hat es ja schon wieder auch so eine politische Komponente und da gibt es Interessen des Landes und lauter so ein Bullshit, was ja alles überhaupt nicht die Sache ist, um wie es bei der Notenbank eigentlich geht. Also damit ist das von der Veranlagung her zwar theoretisch unabhängig, aber praktisch eben plötzlich viel dichter an der Politik dran, als das eigentlich normalerweise sinnvoll gewesen wäre. Das nächste ist, Sie müssen sich vorstellen, bei einer Zentralbank, die ist ja im Grunde genommen auch dafür da, unter bestimmten Umständen das System zu retten. Ja, es gibt immer wieder Fälle, in denen das System völlig in Ordnung ist eigentlich, es aber zu Liquiditätsengpässen kommt. Ja, das ist dann immer, die Leute wollen sozusagen ihr Geld sehen. Ja, die wollen das zählen und nachgucken, oh, ist es auch wirklich noch da? Und viele haben ja auch diese Vorstellung, das liegt bei der Bank im Tresor. Und dann holen die das alle ab von der Bank und das geht natürlich nicht. Aber die Zentralbank kann das ja machen. Die weiß ja, dieses Geld wird ja nicht ausgegeben. Sondern das Geld soll ja sozusagen nur zu Hause gelagert werden. Ja, also natürlich im übertragenen Sinne. Die meisten holen das ja dann nicht physisch ab. Ja, aber von dem Prinzip her. Und damit können die einfach sagen, na gut, prima, wenn jetzt diese kurzfristige Liquiditätskrise da ist, dann hauen wir einfach Geld raus, Liquidität raus. Wie blöd. Es wird sich ja sowieso nicht in der Inflation zeigen, weil die davon ja gar nichts kaufen wollen. Und deshalb schafft es eine solche Zentralbank, tatsächlich solche Liquiditätsklemmen ganz effektiv auch zu beenden. Ja, dann irgendwann hört das halt einfach wieder auf und dann sagen die Leute, ach, war ja alles gar nicht so schlimm und alles geht wieder so weiter wie vorher. Das würde nicht weitergehen, wenn die Zentralbank das entweder nicht könnte oder nicht getan hätte. Das ist die gute Seite. Und jetzt kommt die schlechte Seite. Nämlich es gibt manchmal Situationen, in denen Banken eigentlich überschuldet sind. Aber das weiß man nicht so genau. Und dann tun die so, als wären sie gar nicht überschuldet, sonst hätten sie nur ein Liquiditätsproblem. Dann rennen die zur Notenbank und sagen, gebt uns mal schnell ein bisschen Liquidität, um uns da rauszuhauen. Und die Zentralbank guckt drauf, wie gesagt, man kann das von außen nicht 100% feststellen. Ja, dann sagen die, naja, im Zweifel für den Angeklagten retten wir die halt nochmal. Dann kommt der Nächste an und sagt das Gleiche und so weiter und so weiter. Und dann haben sie so eine Kaskade von lauter Rettungsaktionen, die für sich alleine genommen auch irgendwie plausibel aussehen, aber in der Summe dazu führen, dass halt plötzlich das Geld immer weniger werthaltig wird. Ich sage das jetzt mal so, ja. Also nur um die Theorie dazu sagen, das, was ich in dem Buch auch deutlich beschreibe, ja. Werthaltigkeit von dem Fiat-Geld, die entsteht ja dadurch, dass dem umlaufenden Geld auf der anderen Seite der sozusagen der Gesamtbilanz, wenn man so will, aber man sieht es meistens an der Zentralbankbilanz, ja, dass dort einfach entsprechende reale Werte gegenüberstehen. Ja, also real heißt immer das, was es tatsächlich gibt. Ja, also wir sehen, da gibt es irgendwie, weiß ich, Grundstücke und Patente und schlaue Leute und weiß ich was alles. Ja, das steht dem gegenüber. Und solange das größer ist, als das, was an umlaufendem Geld umläuft, solange ist alles in Ordnung und dieses Geld hat eben tatsächlich eine tatsächliche reale wirtschaftliche Entsprechung. Wenn aber das passiert, wovon ich eben gesprochen habe, also diese Kaskade von Rettungsaktionen, dann kann es passieren, dass es immer weiter ausgehöhlt wird und auf einmal steht eben nicht mehr das Gegenüber, was man eigentlich ursprünglich mal erwartet hat und dann geht es plötzlich auch wieder den Bach runter. Das heißt also, diese Fähigkeit der Zentralbank, Liquiditätsengpässe zu beseitigen, ist gleichzeitig auch die Achillesferse dieses Geldsystems. Ja, das ist eine ganz komische Sache. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es toll und danach ist es halt wieder schlecht. Meine Analogie dabei ist immer so ein bisschen wie bei einer Medizin. Ja, oder weiß ich, meinetwegen auch ein Aufputschmittel. Ja? Also wenn Sie das einmal nehmen und gerade im akuten Zustand sind, dass Sie irgendwie krank und schwach sind, weiß ich was, dann ist eine Medizin eine gute Sache. Das kann Sie direkt rausreißen und dann können Sie sich danach wieder selbst heilen sozusagen, ja, und also sich selbst wieder aufpäppeln und werden wieder gesund. Wenn Sie es aber immer wieder nehmen und immer wieder die Ursachen nicht bekämpfen, sondern stattdessen immer wieder auf die Symptome draufhauen, ist es eben wie bei einer Droge, dass sie immer mehr davon nehmen müssen. Ja? Und genau das Gleiche ist es eben auch mit diesem Zentralbankgeld. Das, was kurzfristig vollkommen sinnvoll ist in bestimmten Situationen, kann, wenn das zu lange angewandt wird, zu einem ganz riesengroßen Problem führen.
Was ist denn jetzt die Geldform, die aktuell, wenn Sie jetzt mal auf Ihr Buch schauen, auf Ihre Recherchen, auch auf Ihre Erfahrung natürlich, die ja groß ist mit diesem ganzen Wirtschaftssystem, Geldsystem. Welche Geldform genießt denn Ihr größtes Vertrauen?
Also Vertrauen ist, glaube ich, falsch gesagt. Stellen wir die Frage mal andersrum. Ja? Welches Geldsystem empfehle ich? Und wenn es eine einigermaßen stabile Zeit gibt, und ich glaube ja, dass wir auch jetzt noch in einer ziemlich stabilen Zeit leben, ja, wir haben immer so Krisen und sowas, ja, aber das ist ja nicht so, dass wir, weiß ich, so leben wie im Weltkrieg oder irgend sowas. Ja, wir haben relativ stabile Zeit, ein stabiles Rechtssystem. Es ist nicht so, dass von heute auf morgen plötzlich alles anders ist und so. In einer solchen Situation ist Fiat-Geld tatsächlich eine ziemlich gute Angelegenheit. Ja. Fiat-Geld hat das große Problem, dass es auf ein ganz funktionierendes Rechtssystem angewiesen ist. Ja, das hängt an den Eigentumsrechten. Das war mir in dem Ausmaß eigentlich, bevor ich das Buch geschrieben habe, auch nicht klar. Aber durch Eigentumsrechte, also dass sie Besitz und Eigentum voneinander trennen, ja, dadurch erst entsteht eigentlich dieses Fiat-Geld, dieses Kreditgeld. Ja. Und damit verlangt es einen Rechtsrahmen, der einfach auch sehr sicher ist. Wenn der da ist, wenn sich nicht viel ändert, ist das Fiat-Geld eine geniale Angelegenheit. Das muss man wirklich sagen. Ja, und ich weiß, dass es viele Kritiker davon gibt, von den verschiedensten Richtungen. Ja, aber ich muss da wirklich jeden einfach nur einladen, sich das mal durchzulesen, sich zu überlegen, wie genial dieses Fiat-Geld eigentlich konstruiert ist. Das ist nicht das, was sich viele darunter vorstellen, dass da einer einen Stempel nimmt und einfach nur Zahlen drauf stempelt. Ja, so funktioniert das nicht. Sondern das ist eine Geldproduktion, an der wir alle jedes Mal mitwirken, in dem Augenblick, dass wir wirtschaftlich aktiv werden. Ja, also weiß ich, wenn Sie mir was verkaufen oder sowas, ja, und ich zahle nicht gleich, in dem einen Augenblick entsteht lustigerweise, also in vielen Fällen zumindest, neues Geld. Ja, oder das kann auch die Basis sein für neues Geld, was entsteht. Also unter diesen Bedingungen halte ich das für den richtigen Weg. Wenn so etwas zusammenbricht, also wenn Sie plötzlich kein durchgehendes Rechtssystem mehr haben, wenn es sich von heute auf morgen ständig alles ändert und so etwas, was Sie dann brauchen, ist letztlich das, was ich als Knappheitsgeld bezeichne, also Geld, was die Wertzuschreibung durch die Knappheit bekommt. Ja, also das ist natürlich auch wieder ein bisschen komplizierter als einfach nur, dass es wenig ist. Ja, aber wir sagen mal so in erster Näherung, ja, dass es also begrenzt ist, physisch begrenzt. Ja, das ist eine Form von Geld, die dann angemessen ist, wenn Sie eben nicht mehr ein durchgehendes Rechtssystem haben, wenn Sie sich nicht mehr darauf verlassen können, dass morgen noch alles stabil ist, wenn Sie die Leute vielleicht gar nicht mehr treffen und erreichen können und so weiter. Ja. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie beamen sich einfach mal 150 Jahre zurück. Ja. Es gibt also mehrere Ortschaften nebeneinander. Und wenn es jetzt so ist, dass die lauter einzelne, ich möchte jetzt nicht sagen Fürstentümer, ja, also lauter einzelne Rechtssysteme haben, ja, dann können Sie nicht ohne weiteres darauf vertrauen, dass Sie bei den anderen irgendwas durchgesetzt bekommen. Und das heißt, wenn Sie denen zum Beispiel ein Goldstück geben als Gegenleistung, dann ist das etwas, da braucht man nicht auf ein Rechtssystem zu vertrauen. Ja, das ist einfach durch die Knappheit, durch die besonderen Eigenschaften, die dieses Material Gold hat, ist sozusagen die ganze Sache abgesichert. Ja. Und deshalb entstehen solche oder verbreiten sich solche Formen von Geld plötzlich auch wieder, wenn die Bedingungen insgesamt sehr instabil werden. Ja. Der Bitcoin ist ja analog dazu konstruiert. Und das ist letztlich ja, glaube ich, auch die Sorge von vielen Bitcoinern, dass die sagen, wir haben jetzt zwar stabile Zeiten, aber das muss nicht so bleiben. Ja? Und dafür brauchen wir dieses andere Geldsystem, was da sozusagen in den Startlöchern steht. Ja? Das ist, glaube ich, die Hauptüberlegung, die dahinter steht. Und die verstehe ich auch. Ja? Also man versteht damit, dass die besonderen Eigenschaften von Gold oder eben analog dazu auch der Bitcoin, der ist ja ganz viel in der Richtung auch gebaut, ja? Extra so konstruiert, dass eben Eigenschaften sind, die ihn verwendbar machen für diese Form von Geld, von anonymem Geld, wenn man so will. Und was man sich vielleicht auch noch klar machen sollte, was den meisten, glaube ich, nicht klar ist, das ist, dass das Geld, was wir verwenden, letztlich eine Form von Buchhaltungssystem ist. Ja, also natürlich kennen wir, dass es heute sowieso in der Bank drinsteht, aber gehen Sie einfach mal zurück und stellen Sie vor, Sie würden physische Gold- und Silbermünzen austauschen. Dann ist eine solche Münze sozusagen ein Buchhaltungseintrag dafür, dass Sie anerkennen, dass jemand anders irgendetwas gemacht hat. Ja, also jemand verkauft Ihnen etwas und Sie geben ihm Goldstück dafür. Dann erkennen Sie durch das Goldstück an, dass Sie eine Gegenleistung dafür erhalten haben. Ja, das ist also sozusagen ein Buchhaltungssystem. Und es ist nicht so, dass in diesem Gold irgendwelche Werte gespeichert werden oder so etwas. Ja, sondern nein, es ist ein Buchhaltungseintrag, der für alle ein Zeichen gibt, ja, da hat jemand was vorgeleistet, hat zum Beispiel ein Auto verkauft, um dieses Goldstück zu bekommen. Und deshalb erkennt das jeder an, als wäre es eben auch eine solche Vorleistung. Ja, das ist diese Idee von diesem Knappheitsgeld.
Aber können wir ein Zwischenfazit ziehen? Also Fiat-Geld besser als ein Ruf, zumindest bei vielen. Weil ja, mittlerweile ist es ja gerade...
Ich glaube, das ist an vielen Stellen, ist es leider so passiert, dass das Fiat-Geld nicht richtig verstanden wird. Ja, also viele verwechseln es mit dem Fürstengeld, zu dem wir gleich mal kommen können. Die haben das Gefühl, das wäre das Gleiche. Das ist es aber einfach überhaupt gar nicht. Und dann ist diese unsägliche Geschichte entstanden, oder wird in letzter Zeit erzählt, dass das Geld aus dem Nichts kommt, wenn die Banken einen Kredit vergeben. Und buchhalterisch ist das natürlich so. Ja, also buchhalterisch ist es so. Ja, aus der Perspektive kommt es aus dem Nichts. Aber ich meine, stellen Sie mal vor, Sie prägen eine Münze. dann kommt das auch aus dem Nichts. Ja, sie hatten vorher irgendwelches Erz oder sowas, ja, da war nichts, buddeln sie ein bisschen rum, hauen irgendwann mal drauf, nachdem sie es weiter bearbeitet haben, dann ist das ja auch ein Produktionsprozess. Und so ist das bei den Banken auch. Das ist ein Produktionsprozess und es ist nicht etwa so, dass dieser Prozess beliebig ausgedehnt werden kann. Das funktioniert nicht. Ja? Also wenn die Banken Geld emittieren, dann ist es nicht einfach so, dass sie das in beliebiger Höhe machen können, sonst würde das ja auch jede Bank so machen. Ja? Das können die aber nicht, sondern es ist begrenzt durch das, was insgesamt an Assets da ist. Und das durchläuft vorher eine Prüfung. Also das ist auch eine Sache, vielleicht um in dieser Metaphorik von Bitcoin zu bleiben. Das ist ja bei dem Fiat-Geld ebenfalls ein dezentrales System, wo die ganzen verschiedenen Einheiten auch verschiedene Aufgaben zu erfüllen haben. Ja, also der eine guckt halt nach, ist der Typ, dem ich gerade einen Kredit gebe, ist der eigentlich kreditwürdig und was ist das für einer und so weiter. Ja, das sind lauter Rollen, die da gespielt werden, also Zentralbank und die Geschäftsbanken und so weiter, die alle dezentral Entscheidungen treffen, die gemeinsam diese Geldproduktion verursachen. Ja, das hat auch schon einen dezentralen Touch. Also deshalb glaube ich schon, dass das Fiat-Geld in vielen Stellen einfach wirklich falsch verstanden wird. Ja? Und weil es auch eben leider von verschiedenen Seiten angegriffen, ja, so falsch verstanden wird, deshalb hat es eigentlich einen Ruf, der viel zu schlecht ist, gemessen nicht leisten kann.
Lassen Sie uns gleich zum Fürstengeld kommen, vielleicht noch ganz kurz zum Fiat-Geld. Da wird ja oft vorgeworfen, naja, das funktioniert nicht, weil es eben entwertet, also weil es eben Inflation gibt. Und Gerd Kommer zum Beispiel hat, kann ich mich noch dran erinnern, vor ein paar Monaten gesagt, das ist kein Bug, sondern das ist ein Feature, also dass das eigentlich durchaus sinnvoll ist. Und die Frage ist ja auch immer, kann es überhaupt Wachstum geben, wenn sich die Geldmenge nicht ausdehnt? Also der Goldstandard, das war ja damals auch ein Problem oder wird ja immer heiß diskutiert noch. Also wenn ich quasi eine begrenzte Geldmenge habe, wie kann ich dann wachsen? Also was ist Ihre Einschätzung dazu?
Also das mit dem Feature ist schon durchaus drin. Also dieses Fiat-Geld hat typischerweise eine Inflation und die entspricht in der Tat ungefähr dem Wachstum. Ja, das ist ja erstmal auch nicht so fürchterlich schlimm für meine Begriffe oder liegt, also hängt zusammen mit dem Wachstum, muss man eigentlich sagen. Ja. Viele stellen sich vor, dass dieses Geld selber zur langfristigen Wertespeicherung da sei. Das ist ja nicht so. Ja, also wenn man wirklich langfristig den Wert aufbewahren möchte, der dahinter steht, dann macht man das ja nicht in Geld. Also wir legen das in seine Matratze oder lässt es ewig auf dem Girokonto stehen. Ja, das ist die falsche Methode. Das heißt also, wenn es eine langfristige, also Möglichkeit gibt, langfristig auf sein Geld erstmal zu verzichten und zu versuchen, es eben aufzubewahren, dann macht man das ja anders. Dann gibt man das ja irgendwem anders und sagt, du arbeitest jetzt mal kurz, dann brauche ich das nicht, aber in 10 Jahren hätte ich das gerne wieder. Und in der Zeit muss der andere dafür sorgen, dass was Gescheites damit gemacht hat, um das dann in 10 Jahren idealerweise mit Zinsen wieder zurückzuzahlen. Und in den Zinsen sind ja auch immer die Inflationsraten mit enthalten. Ja, das ist der Fischer-Effekt. Das machen sich die meisten ja auch nicht klar, dass der Nominalzins, den wir haben, sich aus 2 Komponenten zusammensetzt. Aus dem Realzins, der jetzt wirklich mehr ist, wo ich real mehr kaufen kann, und eben aus der Inflation. Und diese beiden Elemente zusammen, die sind bei allen Zinsprodukten mit drin, die müssen Sie auch bei der Aktienbewertung mit einbeziehen. Das heißt also, das ist eigentlich gar nicht so fürchterlich schlimm, wenn Sie eine Inflation haben, solange sie denn konstant und nicht zu groß ist. Ja, eine schwankende Inflation ist eine große Katastrophe. Ja, es nützt Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie eine durchschnittliche Inflationsrate von +2 oder meinetwegen auch -2% haben, aber im einen Jahr ist es mal +70 und im nächsten ist es -60. Das bringt überhaupt nichts, weil Sie auf die Art und Weise ja nie die Vorteilhaftigkeit von irgendeiner Investition entscheiden können. Sie wissen ja überhaupt nie, mit welchem Wert Sie rechnen müssen. Ja, also eine konstante Inflation ist für meine Begriffe vollkommen überbewertet. Da gibt es einige, die sind da völlig aus dem Häuschen über eine konstante Inflation. Ja, aber das ist für meine Begriffe überhaupt nicht gerechtfertigt.
Und ist es dann der zentrale Denkfehler von Bitcoinern zum Beispiel, dass eben Geld auch gleichzeitig der Wertspeicher sein muss? Ist das für Sie ein Denkfehler? Dann?
Ich weiß nicht, ob ich das Denkfehler nennen würde, aber jedenfalls ist es eine Forderung, die an Geld gestellt wird, die für meine Begriffe so nicht gestellt werden sollte und eigentlich auch nur zu Nachteilen führt. Denn seien wir mal ehrlich, wenn jemand wirklich Werte aufbewahren möchte, dann heißt das doch, dass er auf die Investitionsbereitschaft eines anderen vertrauen muss. Sie können ja keine Werte intertemporal verschieben, wie das immer so schön heißt. Ja? Das heißt also, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen etwas aufbewahren und wollen in 10 Jahren dran. Stellen Sie sich mal vor, Sie legen jetzt Kartoffeln in den Keller und sagen, für schlechte Zeiten bewahre ich die mal auf. Die sind in 10 Jahren vergammelt. Ja? Das ist mit fast allen Sachen so. Egal, ob das technische Geräte sind oder irgendwelche anderen Sachen, fast immer können Sie nicht das Gut selber aufbewahren. Und wenn Sie es dann aufbewahren können, wird es nie mehr. Also das ist einfach konzeptionell nicht das Richtige. Sondern was Sie machen müssen ist, Sie müssen wem anders sagen, guck mal her, ich brauche es jetzt gerade nicht, aber in 10 Jahren hätte ich es gerne. Du machst jetzt vernünftige Investitionen damit. Ja, also weiß ich, man ist ein Bauer und pflanzt irgendwie was an. Ja, oder meinetwegen baut man auch ein Gebäude und sorgt dafür, dass andere damit irgendwie tolle Geschäfte machen können, sodass man Mieteinnahmen hat und so weiter. Lauter solche Sachen macht man. Da muss man natürlich auch zu einem gewissen Grad Risiken eingehen, aber man macht eben etwas Reales. Und von diesem Realen kann in der Zukunft das wieder zurückgezahlt werden. Das ist die Idee dahinter. Und Sie merken jetzt auch schon, dadurch, dass der andere eine Investition tätigen kann, gibt es ja auch auf einmal Investitionen, die es im anderen Fall nicht gegeben hätte. Und warum werden die dadurch eigentlich möglich? Also wenn man das sozusagen öffentlich zur Verfügung stellt. Naja, wenn Sie das Geld zum Beispiel als Goldmünzen einfach in Ihrem Keller bunkern, dann weiß keiner, dass es sozusagen diese Vorleistungen jemals irgendwo gegeben hat. Dass es irgendwo eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gibt, die in der Zukunft was erzeugen kann. Wenn so etwas machen. Ja, also wenn Banken Kredite vergeben, dann wissen sie, das ist in gewisser Weise ein Investitionsprojekt der Bank. Die haben das geprüft und die sind zum Schluss gekommen, ja, da ist auf der anderen Seite jemand, der reale Investitionen ausführen kann, der uns in der Zukunft das Zeug wieder zurückzahlen kann. Das heißt, da wissen wir auf einmal durch dieses Geldsystem, dass reale Investitionen vorgenommen wurden. Das ist schon eine coole Sache.
Was ist jetzt dieses Fürstengeld? Lassen Sie uns mal dazu kommen. Und vor allem, warum ist es heute relevant aus Ihrer Sicht?
Ja, also Fürstengeld, also erstmal, dieser Name ist vielleicht so ein bisschen schräg, aber ist tatsächlich der einzige, den es dafür gibt. Ja, ist natürlich alles auch aus der Zeit der Fürsten, ja, das muss man natürlich sehen. Ja. Das Fürstengeld ist eines, bei dem jemand einfach per Status als Obrigkeit etwas zu Geld erklärt und sagt, ihr habt auch als einziger das Recht, dieses Gut zu Geld zu erklären. Ja, also ein Blatt Papier, stempelt da sein Antlitz drauf und sagt, ab jetzt ist das plötzlich Geld. Ja. So, wenn der das machen kann und sagen wir, der verteilt das einfach gratis, ja, hat einfach sein Fürstentum, ja, der verteilt das ganze Zeug einfach gratis, dann können diese seine Untertanen können sagen, oh, das ist ja schön, dass wir jetzt dieses Geld haben, damit machen wir jetzt ganz einfach unseren Handel. Das könnte man tun. Ja. Und jetzt stellen Sie sich die Situation vor, die treiben also Handel damit und jeder tauscht immer das Geld aus auf die Art und Weise. Jetzt ist es ja immer so, dass wenn einer an dieses Geld kommen möchte, nach dieser Erstausschüttung, ja, dann muss er immer für einen anders irgendeine Vorleistung erbringen. Also er muss irgendetwas machen und dann kriegt er dieses Geld. Mit einer Ausnahme, der Fürst. Der Fürst kann sich jetzt nämlich einfach hinsetzen und kann sagen, ich stempel mir einfach was Neues. Dann erbringt ihr keine Vorleistung, sondern ihr kriegt jetzt die entsprechende Gegenleistung, ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Das ist die Besonderheit bei diesem Fürstengeld. Und also nennt sich Schlaggewinn oder eben auch Seniorage, ja, was dahinter steht vom Prinzip her. Und das sorgt dafür, dass der Fürst sich letztlich zulasten der anderen bereichern kann. Ja, das nominal merkt man ja erstmal gar nicht, was dort eigentlich passiert. Ja. Und es kann da natürlich Inflation geben und weiß ich was nicht alles, ja. Aber jedenfalls dieses Ober sticht unter. Das sorgt dafür, dass der Fürst plötzlich von der anderen Seite im Grunde genommen beliebig viel herauspressen kann. Ja. Es gibt da lange Geschichten dazu, ja, wie man das verhindern muss und verhindern kann und so weiter. Ja, das steht ja auch alles in dem Buch drin, ja. Aber man muss eben sehen, dass das letztlich eine Methode ist, wie einer sich zulasten der anderen bereichert. Ja, das ist die Besonderheit bei diesem Fürstengeld. Und das Fatale ist, dass ganz viele Menschen heutzutage unser Fiat-Geld mit dem Fürstengeld verwechseln. Ja, die haben das Gefühl und sagen, ja, das sind ja die Banken und die können ja einfach dieses Geld schaffen. Das muss ja dann sowas Ähnliches sein wie Fürstengeld. Ist es aber eben nicht. Ja, der Prozess ist ein vollkommen anderer und die Banken kriegen auch nicht diese Seniorage. Das denken hier viele, dass sie Seniorage kriegen würden. Ja, das ist einfach nicht so. Ja, die kriegen die nicht. Die kriegen eine Entschädigung für ihre Prüffunktion und solche Sachen. Ist ja klar, sonst würden sie auch nicht existieren. Aber sie kriegen keine Seniorage, keinen Schlaggewinn, so wie man das bei Fürstengeld bekommen würde. Ja. Und es gibt einen weiteren wesentlichen Unterschied, der unglaublich abstrakt zu verstehen ist, aber der trotzdem unglaublich wichtig ist. Nämlich dieses Fürstengeld ist ein exogenes Geld. Ja, das kommt von außen hier auf die Wirtschaft. Das ist erstmal nicht an das gekoppelt, was wirklich da ist. Also egal, ob die Leute viel oder wenig Handel treiben, es hängt nur davon ab, was der Fürst macht, wie viel von diesem Geld im Umlauf ist. Das ist exogen. Ja. Und das Fiat-Geld entsteht endogen. Also das entsteht in dem Augenblick, dass Handel getrieben wird. Dadurch wird es plötzlich mehr Geld. Und wenn der Handel zurückgeht, dann verschwindet dieses Geld auch wieder. Ja, ein ganz anderer Zustand. Und das ist unglaublich wichtig, sich das klarzumachen. Denn dieses endogene Geld verhält sich ganz anders als das exogene. Und wie gesagt, das sind die wesentlichen Aspekte, die da drin stecken. Nochmal, das Hauptproblem ist heutzutage, dass viele glauben, wir hätten Fürstengeld. Das haben wir aber nicht. Zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Wirklich zum Glück, weil nämlich Fürstengeld etwas ist, womit sie wirklich die Leute einfach aussaugen können.
Gut, dann haben wir den Unterschied geklärt. Jetzt haben Sie es gerade schon beschrieben mit Seniorage, Schlaggewinn. Was ist denn der Cantillon-Effekt? Also der ist ja quasi, ich sage es mal ganz vereinfacht, der am nächsten dran ist bei der Geldschöpfung, der soll ja am meisten profitieren. Jetzt ist die Frage, was da jetzt nochmal der Unterschied wäre und vor allem, gibt's den und vor allem gibt's ihn heute? Weil viele ja behaupten, naja, heute gäbe es den auch noch und wer halt da quasi nah dran ist, der profitiert am meisten. Wie schätzen Sie den berühmt-berüchtigten Cantillon-Effekt ein?
Also der Cantillon-Effekt ist insofern erstmal eine sehr wichtige Angelegenheit, als es das erste dynamische Modell in den Wirtschaftswissenschaften war. Ja, wenn man sich vorstellen, die Wirtschaftswissenschaften haben so mit komparativ statischen Modellen angefangen, übrigens von solchen Leuten wie Kepler. Ja, also die erste Inflationstheorie aus Deutschland kam tatsächlich von Kepler, der sich nicht nur mit Planeten beschäftigt, sondern auch mit Geld. Ja. Und das ist also erstmal die statische Beschreibung gewesen, die einer wie der Kepler gewählt hat. Ja, der hat gesagt, Zustand A, Zustand B und wir gucken uns nicht an, wie das eine in den anderen übergeht, sondern das springt dann direkt zu diesem neuen Zustand. Und Cantillon war übrigens, also gibt es eine andere Geschichte, weil jemand anders noch zeitgleich das auch gemacht hat, aber vergessen wir das mal, ja, war der Erste, der das dynamisch abgebildet hat, der gesagt hat, das springt nicht in dieses neue Gleichgewicht, sondern da gibt es Anpassungsprozesse. Und das ist natürlich erstmal ein wichtiger Hinweis und auch eigentlich eine geniale Leistung, überhaupt erstmal auf diesen Zusammenhang zu kommen. Nun bezieht sich das tatsächlich im Wesentlichen auf exogenes Geld. Also der hat sich übrigens auch nicht auf den Schlaggewinn bezogen, sondern der hat sich auf neues Gold aus den Kolonien, aus den Amerikas sozusagen, wie das damals hier hieß, ja, bezogen. Ja, also dadurch, dass einige eben dichter dran waren und dieses neue Gold bekommen haben, hatten die erstmal davon erst einen größeren Vorteil als die anderen, die dann schon das inflationierte Gold bekommen haben. Also damals hat das sicherlich sehr stark zugetroffen. Heute gilt das etwas schwächer, weil das Geld ja an den verschiedensten Stellen entsteht. Aber ich glaube, vom Grundsatz her kann man nicht bestreiten, dass es heute auch noch dynamische Prozesse gibt. Ja, also erstmal, dass es allgemein dynamische Prozesse gibt, kann man ja sowieso nicht bestreiten. Und dass auch hier in dem Augenblick beispielsweise, große Staatskredite da sind, die ja auch neues Geld schöpfen, ja, dass jemand, der dichter da dran ist, davon stärker profitiert, wenn das am Ende der Inflation nähere Wirkung hat, ist, glaube ich, auch unbestritten. Er ist wahrscheinlich bei dem heutigen Geld nicht so stark, wie er damals gewesen ist. Damals war es ja praktisch eine proportionale Beziehung. Aber ich denke mal, das Grundprinzip gilt auch heute noch.
Es wird ja gerne zum Beispiel dann ein Beispiel genommen, VW zum Beispiel, die haben eine eigene Bank, schöpfen Geld aus dem Nichts und dann ist das quasi wie so ein Taschenspielertrick, geben uns jetzt Geld, wir kaufen VW und dann ist das quasi ein Cantillon-Effekt sozusagen, der wer dann am nächsten dran sitzt. Das ist aus Ihrer Sicht dann Unfug.
Naja, also sagen wir mal, in diesem Fall, das ist hier wieder diese andere Geschichte, die wir jetzt gerade haben, dass dieses Geld scheinbar aus dem Nichts kommt. Ja, die Leute dann immer sagen, ja, das ist ja auch so eine Art Schlaggewinn. Ja, das ist es einfach nicht. Ja, also da glaube ich auch nicht, dass man einen besonderen Vorteil davon hat, wenn man jetzt eine eigene Bank hat oder irgend so etwas. Ja, sondern also sofern natürlich diese Bank für sich profitabel arbeitet. Ja, also die Bank muss schon seriös arbeiten. Wenn sie das nicht tut, dann wäre es natürlich eine Katastrophe und dann wäre so ein Effekt auch sehr stark. Ja. Aber da glaube ich gar nicht mal, dass das den wesentlichen Unterschied ausmacht und man jetzt so einen riesengroßen Vorteil hat, wenn man sozusagen direkt an einer solchen Kreditschöpfung mit dran ist. Ja? Sehe ich auch nicht aus dem modelltheoretischen Zusammenhang, dass das den wesentlichen Vorteil bringen sollte.
Wer würden Sie denn jetzt sagen, kontrolliert unser Geld? Kann man das überhaupt sagen oder ist das ein Zusammenspiel aus vielen komplexen Akteuren? Weil Sie haben es ja gerade schön beschrieben, es wird ja heutzutage gerne die einfache Antwort gesucht und dann hier der kontrolliert das oder der steuert das. Wie würden Sie das beschreiben? Sie haben es ja gerade schön gesagt, ist das vielleicht der größte Denkfehler, dass die Leute denken oder Fürstengeld mit Fiatgeld gleichsetzen?
Ja, also vom Prinzip her sollten die Privatbanken das Geld kontrollieren. Das ist deren Job. Ja, das ist ist so eine Art Public-Private-Partnership, wie man so schön sagt, ja, zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken sind diejenigen, die eigentlich kontrollieren sollen, dass jedes neue fitzelchen Geld, was in Umlauf kommt, dadurch, dass die Kredite vergeben, werthaltig ist. Die sind dazu auch incentiviert. Ja, das ist nämlich so, dass die das Geld ja emittieren können. Dann kriegen sie eine relativ kleine Entlohnung dafür, dass sie das getan haben. Also nicht die ganzen Zinsen. Ja, nicht, dass jetzt hier einer glaubt, das wären die ganzen Zinsen, die schon denen direkt in die Tasche fließen. Ja, also eine Entlohnung dafür. Und auf die Art und Weise haben sie halt vom Prinzip her einen Vorteil, solche Kredite zu vergeben. Aber wenn schief läuft, dann zahlen die damit aus ihrem eigenen Eigenkapital. Also die können zwar aus dem Nichts erzeugen, aber wenn die es nicht auf die normale Weise wieder sterilisieren, wie das so schön heißt, ja, also sozusagen auf die normale Weise wieder aus dem Verkehr ziehen, dieses Geld, das heißt, der andere fällt aus. dann geht das voll und ganz zu deren Lasten. Damit haben die einen hohen Anreiz, darauf zu achten, dass das möglichst nicht passiert. Natürlich passiert es immer gelegentlich mal und das ist ja die Risikovorsorge, die mit in diesem ganzen Prozess mit drin ist. Also eigentlich sollten die das machen und wenn sie richtig incentiviert sind, dann geht das auch alles gut. Nun gibt es ja ganz häufig das als Gegenbeispiel, was genannt wird, ja, es gab mit der Finanzkrise. Ja, das stimmt. Was dort passiert ist, ist, dass die Banken selektiv diese Risiken weiterverkaufen konnten. Das heißt also, das, was die normalerweise als Anreiz haben, keinen Blödsinnskredit zu vergeben, das konnten die sich auf einmal jetzt, dessen konnten die sich entledigen. Ja? Natürlich funktioniert das System nicht mehr. Sie können nicht einen wesentlichen Anreizaspekt aus diesem System rausschneiden und sich dann wundern, dass das System danach nicht mehr funktioniert. Ja? Also das nur als eine Sache davon. Ja? Die Zentralbank hat traditionell in den Wirtschaftswissenschaftsvorlesungen eine für meine Begriffe viel zu starke Rolle. Also als ich selber studiert habe, da war es immer noch so von der Idee her, die Zentralbank gibt so eine Art Geld-Royal raus, ja, so wie das Gelee-Royal von den Bienen, ja, die Königin oder sowas, ja, und das wird dann verdünnt zu dem anderen Geld. Das war früher immer so das Modell, was wir im Kopf hatten. Das hat sich sehr stark angelehnt an diese Idee, da ist Gold und in den Geschäftsbanken, die verteilen dann dieses Gold irgendwie weiter. Ja. Aber das wird für meine Begriffe dem heutigen System nicht mehr gerecht und es sollte auch nicht so sein. Es ist eigentlich andersrum. Die Zentralbank ist eher ein Dienstleister für die Geschäftsbanken. Die machen das eigentlich. Die machen den eigentlichen Job. Die sind auch dafür da, aus lauter Eigennutz dafür zu sorgen, dass das Geld eben werthaltig ist. Ja, dass also jedem Kredit, den sie rausgeben, sie sicherstellen, dass das tatsächlich auch wieder zurückkommt, dass in der echten Leistungsfähigkeit entspricht. Und die Zentralbank ist eigentlich nur so eine Art Dienstleisterfunktion, die oben drüber steht. Natürlich kann die auch ein bisschen steuern. Ja, also die kann schon durchaus lenkend eingreifen und kann dafür sorgen, weiß ich, dass keine Überhitzung gibt und lauter solche Sachen. Ja, das ist ein weiteres Problem dieses Fiat-Geldes. Es neigt zum Überschießen. Ja, also es neigt dazu, dass wenn einer mal ein bisschen euphorisch wird, dann wird der nächste noch euphorischer und schaukelt sich das hoch. Ja, und dann wird es plötzlich viel zu viel und am Ende denken alle, oh Gott, jetzt waren wir viel zu riskant. Und dann brechen die sozusagen alle gleichzeitig wieder das ab und dann geht das viel zu stark in die andere Richtung. Ja, also es hat so eine inhärente Instabilität. Und das ist schon etwas, was in Zentralbank beruhigend darauf einwirken kann. Ja, das ist, glaube ich, eher so dieses Zusammenspiel. Und deshalb ist es eine ganz dezentrale Angelegenheit, wie dieses Fiat-Geld entsteht. Das ist überhaupt nicht zentral, wie sich das viele vorstellen. Ja. Ein ganz dezentraler Prozess, der dort läuft. Und solange alle die richtigen Anreize haben und sich an die Regeln halten müssen, ja, also dass dann nicht mal gesagt wird, heute kriegt er aber eine Ausnahme und so, solange funktioniert so ein System ja auch ganz gut.
Was würden Sie denn jetzt optimieren, wenn Sie könnten? Wo Sie sagen, da hakt's dran.
Also
bei unserem jetzigen System.
Ja, also ich würde bei der Zentralbank stärker darauf achten, dass die entpolitisiert wird, also jetzt in Europa, ja, dass die EZB stärker entpolitisiert ist und sich nicht mehr irgendwelchen nationalen Interessen oder so etwas untergeordnet fühlt, sondern dass da wirklich einfach Leute sitzen aufgrund ihrer Kompetenz und die einfach nur auf eine Größe achten, nämlich auf die Geldstabilität. Sonst überhaupt gar nichts. Diese ganzen anderen Sachen, die da immer gesagt wird, ja, aber ihr müsst auch so ein bisschen die Konjunktur und die Arbeitslosigkeit und pipapo alles mit einbeziehen, ja. Immer dann, wenn sie multiple Ziele haben, wissen sie ja nicht mehr, was sie machen müssen. Die sollen ein Ziel haben, ja, keinen Umweltschutz oder sowas, das sollen irgendwelche anderen machen, sondern die gucken einzig und allein darauf, dass das Geld werthaltig ist und dass sie natürlich das Gesamtsystem glätten, ja, dass die also diese Überschießungen, von denen ich gerade gesprochen habe, dass sie die rausnehmen. Das wäre mir mal das Liebste. Und das Nächste ist, die haben sich in der letzten Zeit durch dieses Quantitative Easing zu sehr darauf eingeschossen, dass die sagen, wir nehmen jetzt unkonventionelle Maßnahmen. Ja, wenn ich das schon höre, unkonventionelle Maßnahmen. Das ist eigentlich immer ein Euphemismus für, jetzt setzen wir uns mal über ein paar Regeln hinweg. In dem Augenblick, wo die beispielsweise vom Markt Staatsanleihen kaufen, betreiben sie Staatsfinanzierung. Weil man kann sich nicht hinstellen und sagen, wenn so eine Großinstitution in so großem Stil Anleihen kauft, dann habe das keinen Einfluss auf den Marktpreis. Ja, natürlich hat das dann einen Einfluss darauf. Und damit nehmen sie eben Einfluss darauf, wie sich die Staaten finanzieren können. Und genau das ist eine direkte Staatsfinanzierung. Dass der EuGH das einfach so durchgeunken hat, ist eine absolute Katastrophe. Und es liegt leider daran, dass der EuGH also erstens wirtschaftlich nicht besonders kompetent ist und zum anderen für meine Begriffe auch in vielen Punkten politisch entscheidet. Das ist aber nicht der Ansatz, den ein Rechtssystem haben soll. Ein Rechtssystem muss dafür sorgen, dass ein Rahmen, der sich einmal ausgedacht wurde, dass der einfach stabil bleibt. Also das ist das, was ich ändern würde. Ja, ich würde dafür sorgen, dass die Zentralbank entpolitisiert wird, dass die stärker selber auf dem eigenen Interessenschirm haben, dass sie für das Geld zuständig sind und für sonst überhaupt gar nichts und dass sie das aber auch wirklich massiv verteidigen. Ja. Und das nächste ist, ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese unkonventionellen Maßnahmen des Angeblichen, ja, dass die einfach aufhören. Das darf so nicht sein, weil man dann auf so eine Slippery Slope kommt. Ja, dann kommt ein Schritt zum anderen. Ja, sagt man, das war jetzt ein bisschen weit, aber komm, ein Schrittchen geht doch, noch ein Schrittchen. Und am Ende ist man, wie weiß ich, so ein Alkoholabhängiger, ja, dass man mit einem Gläschen angefangen hat, am Ende trinkt man jeden Tag 2 Flaschen.
Ja, das ist dann natürlich nicht so gesund unbedingt. Herr Rieck, jetzt sind Sie ja tief eingetaucht. Haben Sie nach Ihren Recherchen irgendwas geändert an Ihren persönlichen Finanzen? Das sehe ich jetzt vielleicht ein bisschen anders. Oder auch beim Thema Investieren vielleicht. Haben Sie da einen anderen Blick drauf bekommen?
Ja, also zum einen finde ich immer dann, wenn es irgendwie reale Investitionen sind, das ist das, was man langfristig machen sollte. Das habe ich früher eigentlich auch schon so gesagt, aber ich habe mich da drin bestätigt gefühlt. Also dieses Monetäre, man wird leicht abgelenkt dadurch. Das geht auch mir so, dass man plötzlich durch das rein Geldliche plötzlich das Gefühl hat, ja, das Geld ist was Eigenes und weiß ich was, ja, und dann das mit den Werten verwechselt. Aber das ist nicht so. Das, was wir als Werte bezeichnen müssen, ist immer etwas Reales, irgendetwas, was mehr oder weniger direkten Nutzen spendet. Das sind immer die Werte, ja. Natürlich kommen noch so ein paar andere Sachen dazu, damit man das auch quantifizieren kann. Aber das ist das vom Grundsatz her. Ja? Also das heißt, dass man in das Reale geht, das halte ich für eine ganz wichtige Angelegenheit. Ja? Und das nächste ist, ich glaube, dass ich für mich selber auch besser verstanden habe, was es mit diesem Knappheitsgeld auf sich hat. Nämlich, dass das am Ende eigentlich im Wesentlichen ein Disziplinierungsinstrument ist. Ja? Sie müssen sich vorstellen, auch die Fürsten früher, also die ja im Grunde genommen Fürstengeld emittieren konnten, so viel sie wollten. Das hätten die ja erstmal machen können. Haben die aber nicht gemacht, sondern die haben das häufig zum Beispiel auf bestimmte Metallmünzen draufgehauen oder haben Metallmünzen produziert. Und man muss sich jetzt fragen, warum tun die denn das? Also warum nehmen die denn Gold- und Silbermünzen, was sie ja selbst behindert, da drin einfach beliebig viel Geld in Umlauf zu bringen? Und die Antwort ist, das ist kein Fehler, sondern das ist Absicht. Ja, das ist etwas, was den Fürsten davon abhält, beliebig viel von diesem komischen Geld in Umlauf zu bringen. Ja, denn jetzt muss er es ja im Umlauf bringen, dann muss er an einer anderen Stelle Steuern kassieren, um das wieder einzusammeln. Und dieser Kreis, also die führt dazu, dass er am Ende auch was Echtes kriegt. Und das heißt also, die Anzahl an Gold, die er hat, bestimmt durchaus, wie viel er auch am Ende an realen anderen Werten bekommen kann. Ja? Und das ist ein Zusammenhang, der mir vorher in der Deutlichkeit nicht klar war. Ja, also diese Knappheit ist letztlich ein Mechanismus, um Moral Hazard zu verhindern. Ja, also Moral Hazard heißt ja immer, also Informationsasymmetrie, ja, ist ein Begriff aus der Spieltheorie. Das bedeutet, dass einer eine Handlung machen kann, die andere nicht beobachten können. Und der Fürst kann unbeobachtet Geld emittieren. Ja, die anderen wissen ja nicht, wie viel neues Geld er emittiert. Deshalb macht er das unbeobachtet. Und deshalb hat er immer einen Anreiz, viel zu viel Geld zu emittieren. Und er muss der Gegenseite signalisieren, dass er sagt, passt auf, Leute, ich mache das nicht. Ganz ehrlich, ihr könnt mein Geld benutzen. Ja, und ihr werdet sehen, ich werde nicht zu viel neues Geld emittieren. Und um das glaubhaft sagen zu können, nimmt er etwas, was ich nicht beliebig vermehren kann. Ja, nämlich zum Beispiel Gold. Und genau das ist übrigens auch der Trick bei dem Bitcoin. Ja, also wenn man sich jetzt fragt, ja, was ist denn das eigentlich? Also wieso sollte ein Bitcoin überhaupt jemals zu so einer Bewertung führen, wie das, was wir gerade sehen? Das wirkt ja erstmal absurd. Ja? Aber das liegt natürlich daran, dass es ebenfalls diese Eigenschaft hat, denjenigen selber zu begrenzen. Ja, also man kann einfach nicht beliebig viele von solchen Bitcoins raushauen. Auch keine Regierung könnte das. Und infolgedessen ist das im Wesentlichen ein Disziplinierungsinstrument. Und daher kommt die Bedeutung von diesen Geldformen.
Welche Rolle spielt eigentlich die Geldmenge? Weil Sie haben das gerade sehr schön beschrieben, der Fürst kann das ja machen und die anderen wissen es erstmal nicht. Wenn wir uns jetzt die Geldmenge vorstellen, die ist jetzt quasi offen einsehbar und wir sehen alle, okay, es ist mehr Geld im Umlauf, dann sag ich, wenn ich natürlich jetzt der berühmte Bäcker Lutze, der da gern zitiert wird vom Kollegen Höfgen, der sieht jetzt, oh, die Geldmenge wird mehr, dann verlange ich für meine Brötchen mehr, weil ist ja offenbar dann weniger wert. Das ist logisch. Aber das Problem ist ja jetzt, wenn wir nicht wissen, wie die Geldmenge aussieht, theoretisch, dann steigen doch nicht automatisch die Preise, oder? Weil, na gut, der Bäcker guckt ja jetzt jeden Tag auf die Geldmenge, beziehungsweise wenn er es gar nicht weiß, kann er auch die Preise nicht an der Geldmenge ausrichten, oder? Also eigentlich ist es immer logisch, ja, Geldmenge steigt, Geld wird weniger wert, aber wie ist das in der Realität wirklich aus Ihrer Sicht?
Also was Sie gerade beschrieben haben, ist ja die berühmte Quantitätstheorie des Geldes. Und diese Quantitätstheorie ist dieser Zusammenhang, dass wenn insgesamt mehr von dem Geld in Umlauf kommt, dass dann auf entsprechende Weise proportional dazu die Preise steigen müssen. Das ist erstmal eine interessante Überlegung und die ist auch nicht neu. Ja, also ich war völlig überrascht, dass ich auf eine Veröffentlichung von einem Bischof gestoßen bin aus dem Jahr 1500 irgendwas, der da auch sagt, übrigens, pass mal auf, das ist keine so gute Idee, was du gerade vorhast. Ja, diese Theorie ist wirklich sehr alt. Ja? Und ist auch, wie gesagt, diese Keplersche Theorie, ja, das ist auch im Grunde genommen das, was der sagt, diese Proportionalität, ja, zwischen dem Preisniveau und der Geldmenge. Sie müssen eines bedenken. Das ist für exogenes Geld. Das ist für Geld, was von außen her auf diese Wirtschaft draufkommt. Das ist etwas, was ich häufig als Weihnachtsmanngeld bezeichne. Ich bin da nicht der Einzige, ja, das sagt man manchmal so. Das ist diese naive Vorstellung, die wir von Geld haben. Da schüttet einer lauter so kleine Münzen von seinem Schlitten ab, mit denen er oben über die Landschaft fliegt. Ja? Das ist exogenes Geld, das ist dieses Weihnachtsmanngeld. Dafür gilt diese Quantitätstheorie ziemlich gut. Ja? Wir haben von Anpassungsprozessen gesprochen. Natürlich schaltet das nicht von jetzt auf gleich um. Aber die Leute verändern ihre Erwartungen. Also stellen Sie vor, Sie haben eine bestimmte Erwartung darüber, wie viel Sie für dieses Geld bekommen können, und Sie haben eine bestimmte Planung, wie viel Sie davon sparen, wie viel Sie ausgeben wollen. Und jetzt haben Sie auf einmal unerwartet viel Geld. Dann sagen Sie, oh, das ist ja super, ja, da ist ja mein Plan erfüllt, dann kann ich mir jetzt ein größeres Auto leisten. Ja. Daraufhin sagt dann der Verkäufer des Autos, das ist ja toll, habe ich ja gar nicht mit gerechnet, das Ding so gut verkaufen zu können, kauft sich das nächste. Ja. Das heißt, wir haben hier wieder diesen dynamischen Prozess, den wir vorhin ja schon mal hatten, und durch diesen dynamischen Prozess diffundiert das durch die Wirtschaft. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ja. Tatsächlich ist es auch so, dass es manchmal relativ lange dauert, bis sich so etwas verbreitet hat. Ja. Aber so ganz kommen sie nicht rum um diese Nummer. Ja, diese Quantitätstheorie lässt sich ja auch ganz gut empirisch überprüfen. Ja, und unter bestimmten Bedingungen, nämlich dann, wenn sie exogenes Geld haben, passt die auch ganz gut. Wo sie nicht passt, ist bei endogenem Geld. Und das ist das, was wir beim Fiat-Geld haben. Und das machen sich die meisten nicht klar. Also das ist ganz verrückt. Auch wirklich gestandene Wirtschaftswissenschaftler denken, also wissen, wie dieses Fiat-Geld funktioniert natürlich. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann kommen die plötzlich und rechnen so, als wäre es Weihnachtsmanngeld, als wäre es exogen, als wäre es Fürstengeld. Ist es aber nicht. Ja? Sondern dieses endogene Geld, das entsteht dadurch, dass die Leute handeln. Und das entsteht in dem, wie viele Leute es brauchen, weil sie handeln. Also das ist auch eine Sache, die ich mal im Buch, also glaube ich, vielleicht ganz anschaulich dargestellt habe. Ja? Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine ganz begrenzte Geldmenge und Sie haben drei Leute, die im Ring tauschen wollen. Wenn Sie jetzt nur ein einziges Geldstück haben und jeder dieses Geldstück immer gegen einen gut tauscht, müssen Sie im Ring sozusagen weitergehen, und dann dauert es ziemlich lange, bis alle drei Tauschvorgänge abgeschlossen worden sind. Wenn Sie es aber anders machen, wenn Sie sagen, pass mal auf, ich gebe dir das schon, ich krieg von dir einen Schuldschein, ich krieg gar nicht das Originale, was wir eigentlich austauschen wollen, ich krieg nur einen Schuldschein, dann entsteht mit einem Schlag neues Geld, nämlich ganz kurz, und dann, wenn alle Tauschaktivitäten beendet sind, flups, ist dieses Geld auch wieder weg, sterilisiert, wie man so schön sagt. Ja? Also es gibt da solche tollen Wörter wie Sterilisierungspotenz. Ja? Das finde ich ein ganz tolles Wort, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja? Das wird also sterilisiert. Und das heißt also, dieses Geld, was endogen entstanden ist, hat keine inflationäre Wirkung, weil da ja direkt ein Geschäft dahinter steht, das ist auch schon fixiert. Ja? Da wird die ganze Sache klar gemacht und dann flups, danach ist das Geld wieder weg. Und deshalb ist auf einmal die Geldmenge nicht mehr die entscheidende Größe für die Inflation. Und das ist etwas, ich sage Ihnen, wenn Sie mit wirklich vielen Ökonomen sprechen, plötzlich schalten die gedanklich um von diesem Fiat-Geld und argumentieren, als wäre es exogenes Geld. Und ich muss auch sagen, das ist mir selber auch schon manchmal passiert, dass ich danach gedacht habe, verdammt, ich bin hier gerade abgerutscht. Ja? Also jetzt nicht in dem Buch, da habe ich hoffentlich drauf geachtet, aber in anderen Diskussionen, dass man auf einmal so spricht, als würde man es mit exogenem Geld zu tun haben. Und es sind zwei ganz unterschiedliche Arten. Ja? Und eigentlich müsste jetzt Ihre Folgefrage lauten, ja, aber woher kommt denn die Inflation bei dem endogenen Geld? Gibt es die denn da gar nicht? Und die Antwort lautet, natürlich gibt es da Inflation, aber die kommt durch was anderes. Die kommt nämlich dann, wenn man es übertrieben hat. Wenn man plötzlich dieses Geld in Umlauf bringt, ohne gut genug geprüft zu haben, dass der andere kreditwürdig ist. Ja, also wir sagen, wir tauschen im Kreis. Und einer von denen ist aber so ein Schluri. Ja, das ist einer, der immer nur tolle Sprüche klopft und das gar nicht hat, was er da eigentlich weitergeben möchte. Ja, dann wird's schwierig. Ja, und dann steht auf einmal diesem umlaufenden neuen Geld keine reale Ware gegenüber. Und dann auf einmal ist das umlaufende Geld auch weniger wert. Das bedeutet, dass in dem Augenblick jeder sagt, dann brauche ich jetzt aber mehr davon, sind hier weniger Waren da. Ja? Das heißt, der Mechanismus, der zu der Inflation oder überhaupt zur Preis, also zur Geldentwertung führt, ja, der Mechanismus ist ein ganz anderer. Und auf einmal können Sie nicht mehr mit dieser klassischen keplerschen Theorie der Qualitätstheorie argumentieren.
Das wäre jetzt auch ungefähr meine Frage gewesen, und zwar noch abschließend, kommen wir langsam zum Ende, sehr spannend. Also ich finde das wirklich super, den Input. Ich glaube, das ist auch für die Zuschauer mal wichtig, darüber nachzudenken. Und ja, das Buch, das kann ich euch natürlich nur empfehlen. MMT in diesem Zusammenhang. Jetzt haben Sie es gerade beschrieben, also dann wäre ja quasi Inflation, könnte man sagen, Schludrigkeit oder sehr viele schlechte Entscheidungen oder halt einfach wird durchgewinkt. Wie schätzen Sie die MMT ein? Wenn wir jetzt mal voraussetzen, es würden nur gute Entscheidungen getroffen werden. Wie stehen Sie da dazu?
Also, MMT ist letztlich eine Story, mit der verschleiert werden soll, dass Fürstengeld eingeführt werden soll. Wenn Sie sich das angucken, werden Sie feststellen, MMT tut so, als gäbe es staatliches Fürstengeld. Ja, die heben sozusagen diese Trennung von Zentralbank und Staat auf und dann machen die immer laute Buchungssätze und sagen, guck mal hier, dann steht es ja aus dem Nichts und man kann das jetzt einfach streichen und weiß ich was. Ja, das sind immer deren Stories. Das ist auch eine Sache, habe ich ja wirklich ein langes Kapitel diesem Thema gewidmet. Die übernehmen genau die Methode, mit der beispielsweise Sklavenhalter teilweise ihre Leute unterdrückt haben. Ja, die sind ja irgendwann dazu übergegangen, dass sie sogenanntes Company Script verwendet haben. Das heißt, die haben denen so ein eigenes Geld gegeben und habe gesagt, ihr seid ganz frei. Wir bezahlen euch ja auch sogar in dem von uns imitierten Geld, großherzigerweise. Ja? Aber ihr müsst in unseren Company Stores kaufen und da drin können wir die Preise festsetzen, wie wir wollen. Das ist sozusagen die Steuern. Und das ist genau der Mechanismus, der hinter diesem, also Fürstengeld steht erstmal. Die Fürsten haben das ja genauso gemacht. Und es ist genau der gleiche Mechanismus, der bei der MMT beschrieben wird. Die verschleiern das nur. Was die machen ist, dass sie sagen, das ist eine Modern Monetary Theory. Da kann ich wirklich nur lachen, weil es das alte Fürstengeld in neuen Schläuchen ist. Ja, alter Mann in neuen Schläuchen. Was anderes ist das nicht. Und die versuchen so lange rumzureden, bis man ihnen diese Geschichte abkauft. Aber die Story, die erzählt wird, ist am Ende immer wieder eine Story, in der vollkommen klar wird, dass sie Fürstengeld imitieren wollen und dass sie eben dem Staat die Seniorage zugestehen wollen. Das ist die Idee dahinter. Ja, das wollen sie einfach haben. Und es ist letztlich eine mandatslose Besteuerung. Es ist eine Umgehung aller möglichen anderen Regeln. Es gibt ja einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, wie viel wir beispielsweise abgeben wollen, wie viel nicht. Und dieser Prozess wird umgangen, indem dort der Staat praktisch doch wieder durch die Hintertür dieses Fürstengeld imitieren kann, mit allen Konsequenzen, die dranhängen. Und ich kann da wirklich nur jeden einladen, sich auch dieses Kapitel sehr, sehr genau anzugucken. Denn es ist wirklich eines, wo klar gemacht wird, dass hier letztlich ein Ausbeutungsmechanismus etabliert werden soll. Ja, und das wird einfach nur durch schöne Stories verbrämt. Es wird immer diese Mittelaltergeschichte erzählt. Ja. Und übrigens, was Sie bei den MMT-Leuten auch beobachten können, ist, die argumentieren auf der einen Seite immer in diesen Buchungssätzen und sowas und geben sich ganz modern. Aber faktisch ist die Geschichte, die sie erzählen, eine des Fürsten, der Geld ausgibt. Ja, es gibt da auch eine Sache, die von denen immer wieder verbreitet wird, von so einem Vater, der seinen Kindern da Visitenkarten gegeben hat, damit sie irgendwie Hausarbeit machen, sich dann gewundert hat, dass sie dafür nicht arbeiten wollen. Überraschung, ja. Genau dieser Company Script, er findet sozusagen irgendwelches eigenes Geld und dann sagt er, naja gut, wenn ihr es nicht freiwillig wollt, dann muss ich euch eben zwingen und ihr habt mir gefälligst jeden Monat 30 von den von mir imitierten Karten abzugeben. Ja klar, ist ein Zwangsmechanismus. Das ist das, was dahinter steht. Das ist MMT. Ja? Und Sie merken, das ist für meine Begriffe eine der größten Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, dass die Leute darauf reinfallen. Ja, dass die plötzlich das Gefühl haben, das wäre etwas, was tatsächlich sozusagen nicht, also Werte aus dem Nichts schaffen kann. Und das geht einfach nicht. Sie können keine Werte aus dem Nichts schaffen, sondern sie müssen diese Werte immer irgendwem wegnehmen. Ja, das heißt also, in dem Augenblick, wo die MMT-Leute sagen, ja, hier können wir irgendwas streichen und dann hat der Staat mehr, dann müssen sie irgendeinen haben, der auf realer Ebene auf etwas verzichtet haben muss. Den nimmt es weg. Der merkt das vielleicht nicht gleich. Zum Beispiel wegen solcher Diffusionseffekte, von denen wir vorhin gesprochen haben. Der merkt das vielleicht nicht gleich. Hm. Aber die Werte ist er los.
Sehr spannend, Herr Rieck. Wirklich sehr, sehr spannend. Kommen wir zum Fazit. Also wenn ich das heute richtig verstanden habe, nach dem Buch sind Sie von Fiat, ich will es nicht sagen begeistert, aber vielleicht Ihr Blick auf Fiat hat sich verbessert oder Ihre Meinung von Fiat. Können wir das so stehen lassen? Und ja, vor allem würde mich dann Ihr Blick auf Bitcoin interessieren, wie sich der vielleicht verändert hat.
Also ich glaube, ich verstehe die Bedingungen besser, unter denen diese beiden Welten argumentieren. Also mir war das ja schon vorher klar, ja, dass der Bitcoin sozusagen Spalier steht und einfach sagt, pass auf, wir haben hier was, ja, und wenn euer Zeug nicht mehr richtig funktioniert, dann guckt mal zu uns, wir können hier was machen. Ja. Das ist ungefähr die Geschichte, wie man begründen kann, dass der Bitcoin werthaltig ist. Ja. Das ist für meine Begriffe tatsächlich so und hängt ganz stark von den Rahmenbedingungen ab. Ja. Also in einem stabilen Zustand, einem durchgehenden Rechtssystem, ist Fiat-Geld unschlagbar. In dem Augenblick, wo das unsicher wird, dieses System, wo sie sich auf das Rechtssystem nicht mehr verlassen können, wo es Brüche da drin gibt, wo ständig irgendwelche politischen Sprünge stattfinden, lauter solche Sachen, je mehr von solchen Unsicherheiten auftauchen, desto interessanter wird Knappheitsgeld. Ich sage das mal im Allgemeinen. Und die modernste Form dieses Knappheitsgeldes ist sicherlich der Bitcoin. Ja, also die ist ja extra so konstruiert, dass sie dann direkt nach Handy vertauschen, austauschen können und lauter solche Sachen. Ja. Also das ist dann sozusagen die moderne Form, die dafür bereitsteht. Ja. Und dieses Zusammenspiel ist mir, glaube ich, klarer geworden. Ich hatte das vorher schon diffus. Ja. Ich habe es ja auch mal die Geschichte, die ich erzählt habe, dass der Bitcoin sagt, hier guck mal, ich habe hier eine tolle Furt, kommt doch zu uns durch die Furt, ja, geht hier bei uns durch das Wasser durch. Ja. Die Geschichte habe ich schon immer erzählt. Aber dass das dieses Fiat-Geld diese konstanten Bedingungen braucht, ja, das war mir so eigentlich nicht klar. Und es gibt eine andere Sache, die ich vielleicht auch noch ergänzend hinzufügen muss, nämlich stellen Sie sich einfach mal eine Welt vor, in der man tatsächlich irgendwie sagt, ja okay, also Bitcoin ist es jetzt. Das hat eine ganze Menge Nachteile. Ja? Also es hat nicht nur Vorteile, wie das eben immer so ist, jedes System hat auch Nachteile. Und einer der Nachteile ist, dass es ganz schwer ist, rein auf dieser Basis ein Kreditgeldsystem aufzubauen. Ja? Also überhaupt ein Kreditsystem, streng das Wort Geld, ein Kreditsystem darauf aufzubauen. Mhm. Kredite führen aber dazu, dass Sie eine prosperierende Wirtschaft haben. Ja, das ist eigentlich durchgehend, merkt man, dass man das braucht, um Investitionen leichter machen zu können. Ja. Und deshalb bin ich mir relativ sicher, dass selbst dann, wenn wir ein Bitcoin-System hätten, als zweite Schicht oben drüber Surrogatgeld entstehen würde. Ich nehme jetzt mal einen Begriff, der aus den 1800ern stammt. Ja. Also ich habe da auch viele so alte Theoretiker einfach mal im Original mit zitiert. Wir sprechen dann von Surrogatgeld. Mhm. Und das sind sozusagen Surrogate auf den Bitcoin. Ja, die dann entstehen würden, bin ich mir relativ sicher, und die diese Nachteile von dem Bitcoin abfedern würden. Also ich bin mir relativ sicher, dass diese beiden Systeme stärker zusammenwachsen würden, als wir uns das heute vorstellen.
Sehr, sehr spannend, Herr Rieck. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht völlig totgeredet in meinen Theorien.
Nee, ich fand's super. Also gerade anderen Blicke mal drauf. Und vor allem, ja, mein größtes Learning, was ich sehr spannend fand, dass eben der Denkfehler ist, dass viele quasi Fiat mit Fürstengeld verwechseln. Das hatte ich, den Blick hatte ich jetzt bisher auch noch gar nicht so. Ne? Herzlichen Dank. Also ich glaube, es war auch für die Zuschauer sehr, sehr spannend. Und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, auf die Kommentare. Link zum Buch findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben dalassen. Schaut auch auf dem Kanal von Herrn Rieck vorbei und hier auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank Ihnen und Glückwunsch zum neuen Buch.
Ja, danke und ich danke Ihnen.
Und ich bedanke mich bei euch und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.